Riad, du arbeitest für Medico in, kannst du ein bisschen was erzählen, was das für ein Projekt ist?
Wir haben dort verschiedene Projekte. Also ich selbst bin in Ramallah gebased und ich reise regelmäßig nach Gaza. Also wir haben in Gazastreifen eine Organisation, die macht Gesundheitsprojekte. Wir unterstützen ein Menschenrechtszentrum in Gaza und wir unterstützen die Culture and Free Thought Association, was im Prinzip eine demokratisch-feministische Organisation ist, die Kinder- und Jugend- und vor allen Dingen Frauenprojekte macht.
Die Situation ist ja im Moment sehr dramatisch. Was kannst du zur momentanen Lage sagen?
Also humanitär ist das Ganze natürlich eine Katastrophe und privat ist es auch sehr schlimm, weil man kennt natürlich diese Partner, man hat mit denen sehr enge Beziehungen. Das ist ja nicht so, dass die unsere Partnerorganisationen in Gaza nur Geld von uns bekommen, da geht es ganz viel auch um politische Solidarität. Und wenn man jetzt im Prinzip mit den Leuten in Gaza telefoniert und sich nicht sicher sein kann, dass man die in 3 oder 4 Tagen noch überhaupt erreichen kann, das ist schon sehr bedrückend. Und vor allen Dingen natürlich bedrückend für die Menschen, die in Gaza gefangen sind.
Ich bin jetzt kein absoluter Experte für Palästina, aber was man so ein bisschen mitkriegt, ist, die Hamas doch ein bisschen so einen Absolutheitsanspruch hat in diesem Gazastreifen. Gibt es denn da noch andere politische Kräfte?
Es gibt natürlich den islamischen Dschihad, der als radikaler gilt. Es gibt die säkulare und ursprünglich auch weit links stehende, also politisch weit links stehende Volksfront zur Befreiung Palästina, also die PFLP. Und das sind übrigens auch bewaffnete Fraktionen, die Israel nicht anerkennen, auch nicht in den Grenzen von 48 und die im Prinzip schon Raketen abgeschossen haben auf Israel, bevor es jetzt zu diesem jüngsten Krieg kam.
Nun war ja die Hamas also vor dem Krieg schon in einer ziemlich schwierigen Situation. Was kannst du dazu sagen?
Also nachdem in Ägypten Morsi gestürzt wurde und die Muslimbruderschaft entmachtet wurde, dadurch stand die Hamas natürlich mit dem Rücken zur Wand, weil die ägyptische Armee hatte im Juli 2013 die ganzen Tunnel oder 95% der Tunnel, durch die ganze Schmuggelware kam, demoliert. Das heißt, die Hamas konnte in den letzten Monaten kaum noch die Gehälter von Lehrern und Polizisten im Gazastreifen bezahlen. Und das war, denke ich, auch einer der Hauptgründe, wie sie sich dazu bereit gefunden hat, sich auf diesen palästinensischen Aussöhnungs- oder Versöhnungsprozess einzulassen. Und das wiederum war ja etwas, das die Regierung Netanyahu nicht tolerieren wollte. Sodass es im Prinzip in den Wochen vor diesem jüngsten Gazakrieg unter dem Vorwand der Entführung dieser 3 israelischen Teenager, die ja dann auch später ermordet aufgefunden wurden, gegen die Hamas massiv vorzugehen auf der Westbank und später diese Eskalation im Prinzip auch in den Gazastreifen zu tragen.
Wenn ich das jetzt richtig herauslese, ist deine Meinung, dass es die israelische Regierung halt keine friedliche Lösung will, weil es Zugeständnisse bedeuten würde, die sie nicht bereit ist zu machen. Und dass sie deswegen auf Provokationen eingeht oder selber provoziert?
Ja, das sehe ich so. Also ich denke, die jetzigen Forderungen der Hamas, die sind ja, abgesehen vielleicht von der Freilassung Gefangener, sind das ja keine Forderungen, die nur der Hamas nützen. Das sind ja Forderungen, hinter denen steht die Bevölkerungsmehrheit in Gaza, obwohl die Bevölkerungsmehrheit nicht hinter der Hamas steht. Und dabei geht es ja um eine Lockerung oder möglichst Aufhebung der Blockade, unter der Gaza seit 8 Jahren zu leiden hat. Es geht darum, dass, wie gesagt, Hamas die Gefangenen befreit haben möchte. Denn im Rahmen der Massenverhaftung auf der Westbank wurden ja auch Leute wieder verhaftet, die im Gefangenenaustausch für den israelischen Soldaten Gilad Shalit freigelassen worden waren, die mit dieser Entführung der 3 israelischen Jugendlichen gar nichts zu tun hatten. Und da hat Hamas ganz klar gesagt, wir hatten einen Deal und die israelische Regierung hat sich an diesen Deal nicht gehalten. Und die weitere Forderung ist natürlich, dass die Hamas im politischen Prozess nicht einfach weiter in die Ecke von Terroristen gestellt werden sollte, sondern möglichst in einen politischen Prozess eingebunden werden sollte.
Gibt es Unterschiede in der Sichtweise zwischen jetzt den Palästinensern und palästinensischen Organisationen in der Westbank und Gaza?
Ich würde das nicht regional festmachen, sondern ich denke eher, es gibt politisch natürlich verschiedene Ansichten. Also Aber man hat im Gazastreifen, genauso wie auf der Westbank, gibt es Hamas-Anhänger, gibt es Anhänger des Islamischen Dschihad, gibt es die PFLP, natürlich die Fatah. Also es gibt diese ganzen Fraktionen nicht nur in entweder im Gazastreifen oder auf der Westbank, sondern eigentlich immer in beiden Gebieten.
Wie könnte denn eine politische Lösung aussehen?
Für Gaza oder Gesamtpalästina ist die Frage.
Ja, ist die Frage, ob man das trennen kann.
Also die Forderungen der Hamas im Moment, um diesen Krieg zu beenden, die beziehen sich ja gar nicht auf Gesamtpalästina. Das ist ja auch ein Punkt, der, denke ich, berücksichtigt werden müsste. Hamas hat ja in diesen Forderungen nichts über den Status Ostjerusalems gesagt. Sie haben nichts über israelische Siedlungen im Westjordanland gesagt. Sie haben nichts über die Grenzen Israels oder Palästinas gesagt. Sie haben im Prinzip nur Forderungen im Moment, die sich auf Gaza beziehen. Und das ist eben die Aufhebung der Blockade, das ermöglicht wird, dass sie Gehälter an ihre Leute zahlen, was ja nicht alles bewaffnete Terroristen sind, sondern man muss verstehen, dass in Gaza in den letzten 7 bis 8 Jahren aufgrund der innerpalästinensischen Spaltung, aber eben auch aufgrund der Abriegelung, ein kompletter, separat existierender Apparat, Verwaltungsapparat mit Polizei, mit Lehrern, mit Gesundheitsversorgung, dass das alles gewachsen ist. Und die Aufgabe der Palästinenser wäre jetzt eigentlich gewesen, diese beiden verschiedenen quasi staatlichen Apparate miteinander zu integrieren. Und der erste Schritt dafür war eben diese Aussöhnung, dass man gesagt hat, wir bilden jetzt keine Einheitsregierung übrigens, sondern eine technokratische Regierung mit parteilosen Experten. Und wir werden dann demokratische Wahlen haben. Und ich denke, also was jetzt passieren muss, ist natürlich, dass der Beschuss, der gegenseitige Beschuss, aber unter dem natürlich sehr viel stärker die palästinensische Zivilbevölkerung in Gaza leidet, weil es ein asymmetrischer Krieg ist, also dass dieser Beschuss aufhört und dass man an den Verhandlungstisch zurückkehrt.
Ja, also wobei man dazu sagen muss, also es ist ganz sicherlich so, dass die Palästinenser mehr leiden in dieser Konfrontation, aber man ja auch sehen muss, dass es trotzdem, wenn man sich das jetzt mal vorstellt, die Gefahr, von einer Rakete getroffen zu werden, durchaus existiert, auch wenn sie viel geringer ist als die Gefahren, die die palästinensische Bevölkerung gewärtigt. Wobei man ja auch wieder sieht, dass die Israelis auch teilweise versuchen, zivile Opfer zu vermeiden. Gibt es ja nicht auch ein Verständnis dafür, dass auch dieses Israel ein Sicherheitsbedürfnis hat, auch wenn die Palästinenser letztendlich mehr leiden?
Ich denke, es geht ja nicht um eine Arithmetik des Leids oder das gegeneinander aufzuwiegen. Aber wenn man sich die technischen Möglichkeiten ansieht, wenn man sich die Kriegsführung ansieht, ich denke, da ist es realitätsfern, davon zu sprechen, dass Israel wirklich durch diesen Raketenbeschuss massiv terrorisiert wird. Also ich habe selbst diesen Bombenalarm in Tel Aviv miterlebt. Die Leute stellen sich kurz in einen Hauseingang und sitzen 10 Minuten später wieder in einer Bar unter freiem Himmel und trinken Bier. Ich denke, wo Leute terrorisiert sind, das ist im Prinzip in diesem 40-Kilometer-Radius direkt um Gaza rum. Und was man auch sehen muss, ist, dass dieses sehr erfolgreiche Iron Dome-Raketenabwehrsystem, das israelische, das wird ja bei 80% der Raketen, die aus Gaza kommen, überhaupt nicht genutzt, weil jede Tamir-Rakete aus diesem System wahnsinnig teuer ist. Das heißt, Israel überlegt sich sehr genau, welche Rakete es abfangen will und welche nicht. Und 80% der Raketen, da weiß man vorher schon, die gehen in unbewohntem Gebiet nieder. Und diese anderen etwa 20%, von denen werden 87-90% nach israelischen Angaben abgefangen in der Luft, was ich auch schon gesehen habe. Und dann muss man im Prinzip, wenn man in Israel in einen Bunker geht, was in Tel Aviv, Haifa, Jerusalem relativ selten vorkommt. Also ich denke, da muss man ganz klar sagen, die darunter leiden, die leben in Ashkelon, in Ashdod, in Sderot, in diesen wirklich grenznahen Städten. Aber in nördlicher oder weiter entfernt gelegenen Städten Israels, da ist, denke ich, die Bedrohungslage nicht akut gegeben. Und mein Eindruck ist auch wenn ich mit unseren Partnern in Israel spreche, dass auch nicht das Risiko oder Gefahrenbewusstsein dort wahnsinnig ausgeprägt ist. Also die Leute in Tel Aviv schlafen, glaube ich, mehrheitlich immer noch ziemlich gut.
Naja, also es könnte auch sein, dass Leute sagen, das ist ja nur ein bisschen verharmlosend. Aber es ist klar, dass die Palästinenser mehr leiden. Was ist denn was ist denn aktuell notwendig, welche Hilfe für die Palästinenser? Also Ban Ki-moon hat gesagt, dass sie also die UNO nicht in der Lage wäre, mit diesen Flüchtlingsströmen fertig zu werden.
Sind sie auch nicht, aber das Grundproblem ist ja nicht, ob man jetzt mit dieser humanitären Krise kurzfristig fertig wird, sondern das Grundproblem ist, dass es keine politische Lösung gibt und dass auch, denke ich, von europäischen Politikern und auch von den Vereinten Nationen nicht genügend Druck auf die israelische Regierung ausgeübt wird und dass die israelische Regierung ohne diesen Druck sich relativ wenig rührt. Also die Siedlungen, also wir haben die Osloer Abkommen gehabt und jeder weiß, dass die gescheitert sind, dass die Bevölkerung auf der Westbank, also die israelische Bevölkerung auf der Westbank, sich in 20 Jahren fast verdreifacht hat. Obwohl im Osloer Abkommen ja auch steht, keine der beiden Seiten sollte Schritte unternehmen, die einem Endstatusabkommen vorgreifen. Und dazu gehört natürlich auch, dass man nicht die eigene Zivilbevölkerung völkerrechtswidrig in besetztem Gebiet ansiedelt. Also ich kann dazu wirklich gar nicht so viel sagen. Also vielleicht, um es zusammenzufassen, ich denke, humanitäre Lösungen können nicht politische Lösungen ersetzen. Sie können wirklich nur versuchen, Leid, akutes Leid zu mindern, aber sie sind kein Ersatz für politische Verhandlungen und politische Lösungen und Kompromisse.